Ja, danke, dass ich zu euch reden darf. Ich möchte mit einem Begriff beginnen, der mir beim Nachdenken über das Thema Radikalität und Meisterschaft wichtig geworden ist, nämlich der Begriff Kontrollverlust. Die Art der Meisterschaft, die ich darstellen möchte, ist eine Überforderung. In einfachen Worten, ich weiß zu wenig und muss dennoch das Richtige tun. Im Werdegang und in der Klangeinstellung eines Instrumentes gibt es schier unbegrenzte Möglichkeiten, wichtige Dinge falsch zu machen. Und nur ganz wenige Entscheidungen beruhen auf den Dingen, die man wissen kann. Soll ich die rechte untere Backe dieser Geigendecke, die ich in der Hand habe, diesmal vielleicht 2 Zehntelmillimeter dünner machen? Denn die Schallgeschwindigkeit und die Dichte sind diesmal so anders. Aber säuft mir dann womöglich der Brillanzbereich im Klang nicht zu sehr ab und die Tiefen verlieren etwas von dieser notwendigen Kraft und diesem Widerstand? Welche Ausarbeitung wird dem Holz gerecht? Welche Klangfarbe soll zur Stimme des Musikers werden, der auf dieses Instrument wartet? Wenn ich in der Ausarbeitung zu weit gehe, weil ich auf der Suche nach dem großen Ton mit dem Holz übertreibe, dann verliert der Klang am Ende all seine Strahlkraft und seine Offenheit. Was soll ich tun? Wie weit soll ich gehen? Wenn ich mich aber zu früh zufrieden gebe oder aus Ängstlichkeit unter den Möglichkeiten dieses Holzes bleibe, zumal im Brustbereich zwischen den F-Löchern diesmal eine größere Quersteifigkeit ist, dann wird der Klang am Ende harsch und schreiend und ohne Bauch und ohne Tiefe sein und verliert dieses befriedigende Gefühl, tief graben zu können und den Ton zu formen. In all diesen Dingen muss man spüren, was richtig ist und was man tun soll. Aber ich weiß es nicht. Nur wenn ich fähig bin, mir zu vertrauen, kann mein Gefühl mich leiten. Ich kann nur dann den Klang des Instrumentes richtig einstellen, wenn ich selbst richtig eingestellt bin. Und das heißt, dass weder Angst noch Stolz mich leiten. Denn der Stolz geht zu weit und die Angst geht nicht weit genug. Die Meisterschaft, um die es im Geigenbau geht, hat darum mit Demut und Ehrfurcht zu tun. Denn es bedeutet, nicht zu viel zu wollen und nicht zu wenig zu wollen. Also nicht zu übertreiben und nicht zu untertreiben. Das Holz zu übertreiben bedeutet, ich gehe in der Ausarbeitung ein paar Zehntelmillimeter zu weit, denn ich will was ganz Besonderes schaffen. Und dann rutschen die Eigenfrequenzen zu weit ab, der Klang wird am Ende kraftlos, dumpf, konturlos sein. Das Holz zu untertreiben bedeutet, ich lasse in der Ausarbeitung ein paar Zehntelmillimeter zu viel stehen. Und der Klang wird deswegen am Ende harsch und eng. Alles, jeder Quadratmillimeter der Geige formt den Klang. Das mir gebotene Maß zu finden, das, was das Holz erlaubt und was es verlangt, das ist die geforderte Meisterschaft. Die Dinge zu übertreiben, zu viel zu wollen, das ist Stolz. Die Dinge zu untertreiben, zu wenig zu wollen, das ist Angst. Und ich sage manchmal, Angst ist mindestens so eine große Sünde wie Stolz. Stolz und Angst sind die beiden Abgründe einer jeden Meisterschaft. Von diesen beiden Abgründen reden alle großen Lehrer. Lao Tse sagt im Tao Te Ching, das ich sehr liebe, ein wichtiges Wort. Er sagt, das Herz des Menschen kann niedergedrückt und es kann aufgerührt werden. Niedergedrückt ist es ein Gefangener, aufgewühlt ein Irrer, niedergedrückt durch Angst, aufgewühlt durch Stolz. Ganz ähnlich sagt es zur gleichen Zeit, auch ungefähr 600 vor Christus, der Prophet Jeremia, dieses bekannte Wort, das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Da sind sie wieder, der Angst und der Stolz. Manche Übersetzungen sagen, verstockt und krank. Darum bedeutet Meisterschaft, Stolz und Angst zu überwinden. Wenn das Instrument gelungen ist, wenn es in den Händen des Musikers das Recht und die Kraft hat, Seelen der Zuhörer auf eine heilsame Weise aufzurichten, zu berühren, zu trösten, zu stärken, dann ist das Vollmacht. Das Instrument wird für den Musiker dann wie zu einem Teil seines eigenen Körpers. Die Trennung zwischen Musiker und Instrument verschwindet. So etwas kann man nicht machen. Das muss von selbst geschehen. Diese Vorgänge berühren die Tiefen der menschlichen Seele so sehr, dass man mit bloßem Wissen hoffnungslos verloren wäre. Die Angst will die Dinge kontrollieren, der Stolz will die Dinge wissen. Der kreative Weg aber, der gefordert ist, erfordert ein heiliges Nichtwissen. Es ist der Mut, in offene Situationen hineinzugehen und nicht zu wissen, was geschieht. Dieses heilige Nichtwissen, das man getrost auch Vertrauen nennen kann, ist wunderbar ausgedrückt in einem starken Wort des chinesischen Philosophen Zhang Zi. Er lebte um 300 vor Christus. Er sagt, du weißt von geflügelten Geschöpfen, die fliegen. Du weißt noch nicht, wie man ohne Flügel fliegt. Du weißt von Menschen, die durch Wissen weise sind. Du weißt noch nicht, wie man ohne Wissen weise ist. Warum können wir über manche Phasen, in denen das Richtige geschieht, auch ohne die Flügel des Wissens fliegen? Weil eine Weisheit uns unter die Arme greift, die größer ist als das, was wir wissen können. Man könnte es als Demütigung empfinden, handeln zu müssen, obwohl man nicht genug weiß und nicht genug versteht. Da kann ein Gefühl der Ohnmacht und der Unsicherheit entstehen. Das waren, glaube ich, die größten Lehrer an meiner Werkbank. Aber es ist nur dann eine Demütigung, wenn ich glaube, ich brauche Wissen, um in dieser Situation zu bestehen. Vertraue ich dagegen dem intuitiven Weg, dann ist das nüchterne Eingeständnis, dass ich zu wenig weiß und zu wenig kann. Dann ist dies Eingeständnis keine Demütigung, sondern es ist die Tür zur Demut. Denn nur durch Demut haben wir Zugang zur Weisheit. Wissen kann auch der Stolze erlangen, Weisheit aber nur der Demütige. Darum, eine Geige zu bauen, bedeutet einzutreten in eine Schule des Vertrauens. Ich vertraue darauf, dass meinen Händen das Richtige gelingt. Ich gehe diesen Weg nur deshalb, weil ich mich der Überforderung stelle und sie bejahe. Und die Überforderung dann aber nicht in die Angst, sondern ins Vertrauen führt. Darum ist es auch so wichtig, das habe ich gelernt in all den vergangenen Jahren, wie der Tag beginnt, wie meine Tage beginnen. Nach dem Spaziergang mit unserem Hund gehe ich in den Dachspitz, in die kleine Dachkapelle der Werkstatt und tauche in die Stille ein, in dieses wunderbare gemeinsame Schweigen mit Gott, wo das Herz sich anlehnen kann. Und da bleibe ich. Denn ich merke, nur wenn die Unruhe dem Vertrauen weicht, bin ich ganz da, ganz in meinen Händen, ganz präsent in meinem Geist, ganz mit meinen Ohren im Klang. Es entstehen andere Instrumente, wenn ich aus dieser Stille und aus dieser Gottesruhe komme. In vielen Arbeitsgängen, eigentlich in allen wichtigen Arbeitsgängen, spüre ich einen inneren Hilferuf. Ich weiß zu wenig. Was soll ich tun? Das Einzige, was ich dann weiß, ist, du kannst es nicht wissen. Lass dich führen. Stell dich zur Verfügung. Das ist mindestens so anspruchsvoll wie alles Können und Wissen. Sei bereit, die Überforderung zu akzeptieren, und durchlebe sie im Vertrauen. Lange Rede, kurzer Sinn. In all dem wird die Überforderung zu einer Form des Betens. Das Entscheidende im Werdegang der Geige ist die Erfahrung, und die ist sonderbar, und es gibt kaum etwas, was beglückender ist, ist die Erfahrung, dass sich in den wichtigen Phasen auf einmal alles umzudrehen scheint. Da verändert sich das Gefühl, ganz unerwartet, das Gefühl für das Werkzeug in der Hand. Das Werkzeug ist dann kein Fremdkörper mehr, mit dem man arbeitet, sondern es wird wie zu einem Teil der eigenen Hand. Ein Teil des eigenen Körpers. Es liegt so selbstverständlich in der Hand und fährt über den Abziehstein oder schneidet die Späne, sticht die Wölbung mit dem Abstecheisen, als sei es förmlich angewachsen. Da ist kein Gedanke mehr, der irgendwas erzwingt, kein Gedanke, der erzwingt, was geschehen soll. Das Auge beobachtet nur, was geschieht, und die Hand stellt sich nur zur Verfügung. Es geschieht alles ohne Druck und ohne das Gefühl, wie lange es dauert. Alles stellt sich dem Geschehen in diesem Augenblick zur Verfügung. Das kann 2 Stunden dauern. Und nach 2 Stunden merke ich, unglaublich, du hast 2 Stunden lang nichts gedacht. Das Werkzeug wird in diesen Augenblicken wie zu einer mit Nerven durchzogenen und mit Muskeln durchbluteten Verlängerung der eigenen Hand. Man hat den Eindruck, das Werkzeug hat die Führung übernommen. Und die Hand braucht nur zu folgen. Nicht die Hand führt das Werkzeug, sondern das Werkzeug führt die Hand. In diesen Phasen wird weder etwas erzwungen noch herbeigedacht. Die Dinge kommen und geschehen, wenn sie willkommen sind. Sie erfüllen uns, wenn sie einen leeren Raum, das heißt einen von allzu viel Wissen und Wollen befreiten Raum, in uns vorfinden. Sie zu suchen heißt, sich in einem angstfreien Zustand vorfinden zu lassen. Das hat etwas Spielerisches. Lass dich spielen. Wer in Sorgen und Ängsten lebt, hat keinen Zugang zur Kreativität, denn ihm fehlt der Mut, Dinge nicht zu verstehen. Darum beschränkt er sich auf das, was er weiß. Die Angst treibt ihn dorthin, wo er sich seiner selbst sicher ist, in die stabilen Situationen. Dort aber geschieht nichts Kreatives. Das Schöpferische aber erfordert ein hohes Maß an Angstfreiheit. Es ist eine Lebensschule des Vertrauens. Wir werden geführt. Es ist eine gegenwärtige, spielerische, forschende Weisheit, die uns umgibt. Sie hat eine größere Tiefe und ein längeres Schweigen als unser unentwegt kommentierender und mit Schulstolz plappernder Verstand. Schöpferisch zu sein bedeutet, auf eine Art vermessen zu sein, denn man muss über das hinausgehen, was man schon weiß und kann. Denn wenn wir immer nur tun, worin wir uns sicher sind, ist alles, was wir tun, bestenfalls feige, schlimmstenfalls belanglos. Vielleicht ist der Glaube an Gott vor allem der Protest gegen die Belanglosigkeit, denn es bedeutet, mit mehr zu rechnen als mit sich selbst. Es bedeutet, mehr zu wollen, als ich absehen kann. Du rechnest mit dem Wunder, greifst nach der Gnade, damit dein Werk sich über dich erheben kann. Mach dich bereit, mit der Gnade zu spielen, und du wirst erfahren, was es heißt, Gemeinschaft mit deinem Schöpfer zu haben. Das Spiel mit der Gnade ist der radikale Entschluss, mehr zu suchen als sich selbst und mehr entstehen zu lassen als das, womit man rechnen kann. So ist meine Arbeit an der Werkbank und im Akustiklabor letztlich Gebet. Denn wie kann ich damit rechnen, ein Instrument zu erschaffen, dem es geschenkt ist, die Stimme einer menschlichen Seele zu sein? Das kann man nicht machen. Niemand kann es machen, es sei denn, es ist Gnade im Spiel. Etwas Schöneres als die Kräfte der Gnade gibt es nicht. In der Angstfreiheit fangen wir letztlich an, mit der Gnade zu spielen. und sie mit uns. Ihr merkt also, Geigenbau und Gebet sind für mich längst das Gleiche geworden. Vielleicht erlebe ich auch den Glauben in letzter Zeit ganz ähnlich als einen mutigen Kontrollverlust. Darüber habe ich bisher geredet, Kontrollverlust. Mein Glaube hat sich in den letzten 2 Jahren sehr verändert und ich möchte euch daran gern Anteil geben. Ein Bibelwort, das mich seit Monaten bewegt und über das ich fast täglich nachdenke, steht im Markus-Evangelium im 11. Kapitel. Es ist ein Jesuswort, das die Erfahrung der Gotteskraft beschreibt. Ein Glaube, der gelernt hat, mit der Gnade Gottes zusammenzuspielen. Wahrlich, ich sage euch, so fängt dieses Wort an, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, dem wird es geschehen. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, hebe dich und wirf dich ins Meer, und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, dem wird es geschehen. Ich habe mich jahrelang über dieses Wort geärgert und gedacht, darüber möchte ich mal mit Jesus reden. Ich habe dieses Wort als so eine Unverschämtheit empfunden, angesichts unserer Welt, angesichts der Nöte und dem vielen, was wir erleben, wenn es doch so einfach wäre. Ganz ähnlich auch im Lukas-Evangelium. Die Jünger bitten ihren Meister, mehre unseren Glauben. Jesus aber hat nichts Besseres im Sinn, als zu erwidern, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiße dich aus und versetze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Jetzt ärgere ich mich nicht mehr über dieses Wort, denn ich fange an, es zu verstehen. Ich fange an zu begreifen, es ist die richtige Antwort auf eine falsche Frage. Die Jünger wollen einen starken und großen Glauben. Die Antwort aber heißt, ihr braucht keinen großen Glauben. Der Glaube muss nicht groß sein. Es reicht, dass ihr anfangt, ihn einzusetzen. Man könnte es in einem Bild ausdrücken. Es gleicht einem Menschen, der beim Elektrizitätswerk anruft und jammert, es ist so dunkel und kalt in meinem Haus, es ist so dunkel, ich zahle doch die Stromgebühren, aber die Heizung ist kalt und das Licht bleibt aus. Und der Mann am Ende der Leitung erwidert, das liegt nicht an uns. Sie haben einen Schalter im Haus. Haben Sie den schon betätigt? Der Glaube ist ein innerer Schalter. Das E-Werk kommt nicht ins Haus, um das zu tun, was wir zu tun haben, anzuschalten. Trotzdem bitteln und betteln und jammern wir zu Gott, es ist so dunkel, tu was. Der Himmel aber wird uns fragen, wie können wir dein Gebet erhören? Es ist alles bereitgestellt, es ist alles vollbracht. Wir brechen nicht ein in dein Haus, wir betätigen den Schalter nicht an deiner Stadt. Du brauchst keinen großen Schalter, ein kleiner Schalter reicht. Das ist dein Glaube, so klein wie ein Senfkorn. Es reicht. Erst wenn wir begreifen, dass unser Glaube nicht groß sein muss, werden wir merken, was es heißt, wenn unser Glaube zum Einsatz kommt. Der Glaube muss nichts Eigenes machen. Weder muss er kontrollieren, noch muss er die Dinge wissen. Der Schalter macht nicht den Strom. Er lässt lediglich zu, dass er fließen kann. Das ist seine Aufgabe. Das ist ein starkes und neues Verständnis davon, was Glauben heißt. Es gibt Situationen, in denen sollen wir nicht Gott bitten, dass er etwas tut, sondern wir sollen etwas hineinsprechen in diese Situation, dass es geschehen kann. Gott hat es uns längst gegeben und die Gnade wartet darauf, dass es sich durch unseren Glauben manifestiert. Ich lerne hier manches und dadurch hat sich mein Glaube so verändert die letzten 2 Jahre von unserem Sohn Jonas und seinem Freundeskreis. Jonas ist 25 und studiert Physik an der TU in München und einige seiner Freunde, mit dem Leo ist er viel unterwegs, studiert Mathematik an der LMU. Und manchmal gehen sie, wenn sie Zeit haben, durch die Münchner Innenstadt und sagen, Jesus, wir haben jetzt 1 Stunde Zeit. Du kannst jetzt mit uns machen, was du willst. Und dann sehen sie die Menschen und Jonas sagt, er wird immer durch die Liebe geführt. Denn manchmal ist es so, dass er einen einzelnen Menschen sieht unter den vielen Fremden und plötzlich so eine starke Liebe für ihn spürt, ein Brennen. Und dann bittet er Gott und fragt, was ist mit dem? Und oft erkennen sie erstaunliche Dinge. Manchmal gehen sie hin zu diesem Menschen, erzählen es ihm und fragen, ob sie für ihn beten dürfen. Und die Menschen sind zum Teil tief erschüttert und sagen, das, was du mir sagst, weiß niemand außer mir. Woher weißt du das? Und sie sagen, wir haben dich gesehen und haben für dich gebetet und hatten den Eindruck, wir dürfen zu dir gehen, dich fragen, dürfen wir für dich beten und dich segnen? Und es passieren manchmal Wunder. Und Menschen sind berührt, erschüttert, geheilt, getröstet, tief bewegt. Es ist so eine Sehnsucht nach Gott. Ich möchte berichten, was vor einigen Monaten passierte. Eine Kommilitonin, die Pharmazie studiert an der LMU und eine leidenschaftliche Sportlerin ist im Mountainbiken. Die Szene, wo die da so mit Wahnsinnsgeschwindigkeit runterbrechen, die Berge, Downhill oder so ähnlich heißt es, die Szene kennt die aus Wettbewerben, die ist sehr gut. Und sie besuchte die WG, wo sie gerade mit Freunden eine kleine Feier hatten. Sie hatte sich während eines der Wettkämpfe im Downhill-Fahren schwer verletzt. Und dabei war mehrfach das Kreuzband gerissen. Sie war mehrfach operiert worden und das MRT zeigte, es war nicht gut. Sie hatte starke Schmerzen. Der nächste OP-Termin stand schon fest und so zählte sie von all dem. Und es war deutlich, wie viel Angst sie hatte, dass das Knie nicht mehr gesund wird. Jonas und Leo spürten, dass etwas in der Luft lag und fragten sie, ob sie für das Knie beten dürfen. Sie war nicht sonderlich religiös, war verwundert, erstaunt und überrascht und sagte ja. Und so beugten die beiden sich nieder zu ihrem Knie und sprachen dem Knie Heilung zu. Sie befahlen den Bändern und Sehnen, gesund zu werden. Jonas sagte, er musste in diesem Moment nicht um Heilung bitten, sondern er musste aufpassen, dass er nicht lacht und sich freuen und danken, weil er spürte, dass gerade Heilung passiert. Die Kommilitonin spürte, dass irgendetwas mit dem Knie passiert war und dass sie keine Schmerzen mehr hatte. Auf dem Weg nach Hause stellte sie überrascht fest, dass sie die Krücken nicht mehr brauchte. Sie wurde in einer orthopädischen Praxis in München von Ärzten betreut, die auf Sportverletzungen spezialisiert sind und bei denen auch Olympiasportler in Behandlung sind, eine der besten Praxen, die es für diesen Bereich gibt. Vor dem nächsten angesetzten OP-Termin, der 4 Tage später stattfinden sollte, war nochmal eine Kontrolluntersuchung, wo das Knie hätte punktiert werden sollen. Dieser Olympiaarzt bewegte das Knie und wurde ganz still. Er war irritiert, dass das Knie belastbar war und dass es sich so vollkommen gesund anfühlte. Er machte ein weiteres Kontroll-MRT und war fassungslos, holte die anderen Ärzte und sie sahen sich's gemeinsam an und sie sagten, erstens, das Knie ist vollkommen gesund. Zweitens, es ist kein Narbengewebe sichtbar, was gar nicht geht nach solchen OPs. Drittens, es ist keine Flüssigkeit im Knie, die hätte punktiert werden müssen, deswegen war sie ja gekommen. Auch das ist nach dieser Vorgeschichte nicht möglich. Und viertens, das Kreuzband ist etwas stabiler und besser, als es sein müsste. Der OP-Termin wurde abgesagt und als sie die Praxis verließ, klatschten alle Ärzte und Arzthelferinnen. Im Neuen Testament würde es wohl heißen, und sie entsetzten sich und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Man kann sich denken, was diese Erfahrung im Leben dieser jungen Frau und ihrer ganzen Familie bedeutet und wie sie zum Glauben gekommen ist. Dynamei pneumatos heißt es im Römerbrief, in der Kraft des Geistes Gottes. Auch wenn es mutig ist, so zu beten, ist es doch so vorgesehen. Es ist ja genau das, was Jesus in den Evangelien sagt. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird größere als diese tun. Und ihr müsst mir erlauben, darüber zu reden, weil dieses Tagungsthema Radikalität und Meisterschaft habt ihr euch ausgesucht. Der Glaube ist wie ein innerer Diener. Es ist Christus in uns. In der Demut des Dieners und in der Vollmacht des Meisters. Ich trete fast einen Schritt zurück und sage dann zu meinem Glauben, jetzt bist du dran. Wir brauchen nicht mehr Glauben. Der Schalter muss nicht groß sein. Ein kleiner Schalter reicht. Er ist da und er macht schlicht die Dinge wirksam, die durch die Kräfte der Gnade geschehen sollen. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen kleinen Glauben an diese große Kraft, die uns umgibt. Die Gnade möchte unseren Glauben spielen wie ein Musiker sein Instrument. Über diesen Satz habe ich 2 Jahre nachgedacht und viele Texte geschrieben für mich selbst. Das ist der zentralste Satz, der meinen Glauben verändert hat, vollkommen verändert hat. Die Gnade möchte unseren Glauben spielen, wie ein Musiker sein Instrument. Die Gnade ist der Musiker, unser Glaube das Instrument. Ein Musiker ohne sein Instrument bleibt stumm. So bleibt auch die Gnade Gottes in unserer Welt so häufig stumm, weil sie keine Instrumente hat. Denn Gott fängt in unserer Welt nicht an, allmächtig zu singen, sondern es geht alles darum, die Instrumente der Berufung zum Klingen zu bringen, unseren Glauben. Darum heißt Glauben, hab Mut und lass dich spielen. Es ist ein geistiges Resonanzgeschehen, um das es da geht. Es heißt, in Resonanz zu sein mit diesen Kräften. In Resonanz mit Gott und dieses Zusammenspiel mit dem Himmel zu erlernen. Wie ein Psalmwort, Psalm 123, es sagt, wie die Augen der Knechte auf die Hände ihres Herrn sehen, wie die Augen der Magd auf die Hände ihrer Frau sehen, so sehen unsere Augen auf das, was die Gnade tut. Wie Jesus es von sich selber sagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Und so greift immer wieder etwas Rettendes in die Not und in das Leiden unserer Welt hinein. Und wir erleben, dass die Dinge nicht aufgrund einer bestimmten Weltanschauung, sondern viel eher aufgrund einer Weltermöglichung geschehen. Es ist die Welt, die wir durch Glauben möglich machen. Ich lerne in den letzten Monaten, so drücke ich das aus, zu lauern auf die Gnade. Das ist eine andere Form von Wachsamkeit. Zu lauern auf die Gnade, darauf zu lauern, wenn die Gnade etwas tun will. Glauben heißt erlauben. Es bedeutet, ein Gottesermöglicher zu sein. So bin ich durch meinen Sohn und seine Freunde, die so intensiv in diesen Dingen leben, ganz neu ein Anfänger des Glaubens geworden. Es ist nicht schlimm, ein Anfänger zu sein, denn es bedeutet, dass wir etwas anfangen. Mit Menschen, die in ihren Enttäuschungen hart geworden und in ihren Vorbehalten so abgeklärt geworden sind, kann der Himmel nicht viel anfangen. Wenn ich eine Meisterschaft erlernen will, dann ist es die, dass der Himmel mit mir etwas anfangen kann. Lasst uns doch Anfänger sein. Der Mut jedenfalls dieser jungen Leute hat mich stark angesteckt und ich erlebe seitdem erstaunliche Dinge. Ein Beispiel möchte ich erzählen. Vor einigen Monaten begegnete meiner Frau auf dem Markt ein befreundeter Rechtsanwalt mit seiner Frau. Meine Frau fragte ihn, wie es ihm geht. Und er sagte, ganz schlecht. Er habe seit 18 Monaten starke Schmerzen im Bauchraum. Einige medizinische Untersuchungen seien schon getan, andere stünden noch aus. Aber es sei seit einiger Zeit so schlimm, dass er nicht mehr arbeiten kann. Er geht gar nicht mehr in die Kanzlei. Das ist gefährlich für einen Selbstständigen. Ohne nachzudenken, sagte meine Frau, dann geh doch gleich zu Martin in die Werkstatt. Der betet gerade so gern für Menschen, vor allem für die, die krank sind. Seine Frau, ich nenne ihn Wolfgang, er heißt anders, aber seine Frau sagte sofort, ja Wolfgang, das machst du. Und er sagte, ja, das mache ich. Und damit war das Gespräch beendet. Meine Frau rief mich gleich an und warnte mich vor. Kurz darauf rief dieser Rechtsanwalt an, ob er gleich kommen könnte. Ich sagte zu und war nervös. Sofort spürte ich diese typische Sorge der ängstlichen Seele, dieser typische Reflex der Seele, ob ich genug Glauben habe. Aber da sah ich dann dieses geistliche Bild von dem Elektrizitätswerk und dem inneren Schalter. Trotzig und fast schroff, sehr schroff, wütend, habe ich gebetet, Jesus, wir müssen nicht darüber diskutieren, ob ich genug Glauben habe. Mein Glaube muss nicht groß sein. Ein kleiner Schalter reicht aus. Ich habe genug Glauben. Und noch trotziger sagte ich, und auch Wolfgangs Glaube reicht aus. Denn er hat den Glauben in den Füßen. Denn er ist jetzt auf dem Weg zu mir und er würde nicht kommen, wenn er keinen Glauben hätte. Und ich beende hier das Gebet. Als er wenige Minuten später klingelte, gingen wir in den Musikraum der Werkstatt und ich fragte ihn, ob er lieber sitzen oder lieber liegen will, weil er so starke Schmerzen hat. Er wirkte verstört und sagte, das sei ganz egal. Es sei etwas ganz Komisches passiert. Auf dem Weg hierher seien die Schmerzen auf einmal weggegangen. Er hat nach 18 Monaten keine Schmerzen mehr. Ich war zunächst fast sauer, denn ich wollte ja für ihn beten. Aber dann war mir so, als ob Jesus lächeln würde und lächelnd sagt, Martin, es ist wie die Geschichte vom Hauptmann in Kapernaum und dessen Krankenknecht. Wir beteten trotzdem und ich las ein Psalmwort, das mir in diesem Augenblick wichtig wurde und legte ihm die Hände auf und segnete ihn. Das Wort traf ihn und er hatte Tränen in den Augen, als er ging. Wenige Tage später sagte er, die Ärzte hätten Entwarnung gegeben und auch er habe keine Schmerzen mehr. Er fühle sich schon wieder gesund und sei schon wieder in der Kanzlei. Ich glaube, die Schmerzen sind in dem Moment vergangen, als ich schroff und trotzig betete, wir brauchen keinen größeren Glauben. Der Glaube, den wir haben, reicht aus. Seit einigen Monaten, seit ich mehr und mehr in diesen Dingen lebe, erlebe ich, ich habe sowas Ähnliches wie eine innere Gebetsklinik mit Belegbetten. Da nehme ich Menschen auf. Es ist eine ganz einfache Klinik, die Betten sind nur mit Vorhängen voneinander getrennt. Und ich sage zu den Menschen nur, schreibe mir in den nächsten Tagen, wie es sich entwickelt. Und dann lauere ich auf die Gnade, wann sie bestimmte Dinge tut und spreche es den Menschen zu. Und einige konnten schon geheilt diese Klinik verlassen. Dann ist wieder ein neues Bett frei. Seit ich das erlebe, hat sich meine Art zu beten völlig verändert. Ich möchte es ganz deutlich sagen. Es gibt Situationen, da ist es falsch, wenn wir beten, dass Gott etwas tun soll. Wir sollen vielmehr erkennen, spüren, hören und sehen, was die Gnade tun will. Und sollen es durch ein Wort des Glaubens aussprechen und hineinsprechen und möglich machen. All diese Fragen, diese Erfahrungen von Gebet und Heilung, die in der Intensität neu für mich sind, werfen natürlich viele Fragen auf. Werden hier die natürlichen Gesetze außer Kraft gesetzt? Können wir tun und lassen, was wir wollen und dann in einen verkehrten Lebenswandel einfach Heilung hineinbeten? Können wir gedankenlos die Dinge übertreiben? Können wir tonnenweise krebserregende Nitrosegase im Straßenverkehr erzeugen und dann das Falsche und Krankmachende einfach gesund beten? Wir überheben uns am Leben, wenn wir meinen, die wesentlichen Fragen ließen sich beantworten. Als hätten die Fragen nicht das Recht, durchlebt zu werden. Die wirklich wichtigen Fragen des Lebens haben die Würde, nicht beantwortet zu werden. Denn eine Antwort hebt die Frage auf. Aber was wir durchleben, verändert unser Herz. Nur dort wird man einmal lesen, was wir begriffen haben. Wir sollen die Fragen nicht ihrer Würde berauben. Es ist schmerzhaft, wenn Jesus meinen Kleinglauben kritisiert. Aber es ist, als würde er zugleich sagen, Martin, nimm diesen Schmerz als eine Form deiner Gottesliebe an. Darum will ich den Mangel an Wundern und den Mangel an Gotteskraft nicht dadurch rechtfertigen, dass ich sage, Gott wollte es offenbar nicht tun, sondern ich will mir meine Ängstlichkeit und meine Glaubenslosigkeit eingestehen. Das große Wort am Ende der Offenbarung sagt, viele werden es kennen, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Zu Recht sagt eine gängige Deutung dieses Wortes, dass wir einmal trostbedürftig und mit Tränen ankommen werden, nach all dem Schweren, was wir hier durchlebt haben. Die Tränen werden getrocknet von unseren Augen. Aber ich glaube, das Wort sagt noch mehr. Denn es sind auch die Tränen, die wir weinen, wenn wir sehen werden, was durch Glauben noch alles möglich gewesen wäre. Lukas 5, und die Kraft des Herrn war mit ihm, so dass er heilen konnte. So heißt es von Jesus. Lukas 9, er rief aber die 12 zusammen und gab ihnen Kraft und Macht, Dynamis und Exousia, über alle Dämonen und Krankheiten zu heilen und sandte sie aus, zu verkündigen das Reich Gottes und zu heilen die Kranken. Es ist wichtig, dass wir dieses innere Recht, diese Exousia des Glaubens schützen. Wir brauchen einen inneren Personenschutz. Er gab ihnen Macht, Dynamis und Kraft. Diese Dynamis, die Kraft, die die Dinge bewirkt, die wirksam wird, und die Exousia, das Recht, es zu tun. Gleichnishaft kann man es, Luther übersetzt es oft ganz andersrum, leider, falsch an vielen Stellen. Aber im Griechischen, wir merken diese beiden Begriffe, Dynamis und Exousia. Dynamis ist die wirksame Kraft, es geschieht, es ist eine Kraft wirksam, eine geistige Kraft, die einwirken darf in die sichtbare Welt. Und Exousia ist das Recht, es zu tun. Diese Kraft kommt aus der Exousia, aus dem Recht. Das ist wie die potenzielle und die kinetische Energie. Es wird ein heiliges Potenzial entstehen. Das ist Exousia. Wir haben vielleicht die einzige wirkliche Aufgabe, die wir haben, die größte Aufgabe des Glaubens, unsere Exousia zu schützen. Wir brauchen Schutz dieses Rechtes, das wir haben. Ein Angriff auf diese Exousia, ein Angriff auf die Kraft unseres Glaubens, sind all die liebgewonnenen Enttäuschungen und Verwundungen, die wir hegen und pflegen. Wir sollten lieber Wunder erlauben, als an unsere Wunden zu glauben. Ein weiterer, zweiter Angriff auf diese Exousia, auf dieses innere Recht des Glaubens, Ein weiterer Angriff ist, dass wir unsere Würde nicht glauben. Da ist eine befreiende Kapitulation vor Gott nötig. Hör auf, ihm beweisen zu wollen, dass du es verdient hast. Wir schwächen unser inneres Recht und unsere Vollmacht, weil wir uns unwürdig fühlen. Darum fällt es uns so schwer, uns beschenken zu lassen. Da stand er auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Es ist das Wasser der Gnade, das er ins Becken gießt. Es ist nicht nötig, die Gnade mit unserer eigenen Großartigkeit anzureichern. Glauben heißt, lass dich endlich in Ruhe und lass es geschehen. Dass Jesus uns die Füße wäscht, ist die Antwort Gottes auf unser Gefühl, nicht würdig zu sein. Ich glaube, Jesus spricht zu einigen ein Wort und ich möchte es gern weitersagen. Jesus sagt, es fällt dir so schwer, dich von mir beschenken zu lassen. Darum fällt es mir so schwer, durch dich zu handeln. Es fällt mir so schwer, dich von mir beschenken zu lassen. Darum fällt es mir so schwer, durch dich zu handeln. Ich habe in den letzten Monaten diese Art der Erfahrungen gemacht, dass der Glaube ein inneres Recht hat, einzuwirken auf die Dinge, die wir erleben. Und ich mache dabei Fehler. Die würde ich mir gern ersparen. Die sind auch sehr peinlich. Wenn wir anfangen, so zu leben, kann es passieren, dass wir unseren Glauben überhitzen, dass wir zu viel von unserem Glauben erwarten, zu viel von unserem Glauben fordern. Ein Beispiel möchte ich erzählen. Eine ältere Frau aus dem Nachbarhaus der Werkstatt lief seit über einem Jahr an Krücken. Und ich sah, dass sie sehr starke Schmerzen hat. Und immer wenn ich sie sah, hat mir das so leid getan. Sie lag mir sehr am Herzen. Und ich habe öfter mich erkundigt nach ihrem Zustand, dem Zustand ihrer Hüfte. Und sie hat erzählt und hat gesagt, sie hat 5 verschiedene Ärzte schon besucht. Und jetzt wird es auch allmählich teuer für ihren Mann. Und niemand konnte ihr helfen. Und ich wusste, irgendwann will ich sie fragen, ob ich für sie um Heilung beten darf. Sie lag mir total am Herzen. Eines Morgens sah ich sie, fasste mir Mut. Sie war erstaunt und fragte, ja, sind Sie Heiler? Ich sagte, nein, aber ich glaube, dass Jesus sie heilen kann. Da sagte sie, ja, aber ich bin nicht getauft. Das war damals bei uns so, meine Mutter hat uns nicht getauft. Und ich sagte, es macht gar nichts, kommen Sie doch gleich in die Werkstatt, dass wir für Sie beten. Und so kam sie in die Werkstatt, setzte sich. Ich bat meinen Mitarbeiter, der ganz ähnlich betet, bat ihn dazu zu kommen. Und während des Betens merkte ich, das ist so kraftlos. Sie war still und danach ging sie. Die Woche über war ich sehr unglücklich und hatte nicht den Eindruck, dass viel passiert ist. Mein Mitarbeiter beruhigte mich und sagte, warte mal ab, sei nicht so streng, warte ab, das hat sicher was Gutes, das wird noch was Gutes haben. Eine Woche später traf ich sie zufällig zur Mittagszeit im Restaurant. Sie saß am Nachbartisch mit ihrer Freundin und ihrem Mann. Und da fragte ich sie, wie es ihr und ihrer Hüfte geht. Und sie sagte, ganz, ganz schlecht. Noch viel schlimmer. Sie habe noch viel schlimmere Schmerzen. Denn sie musste das Schmerzmittel absetzen, weil sie es nicht mehr vertragen hat. Und es war nicht klar, welches andere Schmerzmittel sie nehmen kann. Ich wurde total unsicher, verlegen, vermutlich rot, auf jeden Fall ganz klein. Aber dann ging ein strahlendes Lächeln über ihr Gesicht. Sie hat richtig geleuchtet, als sie sagte, aber was Sie da letzte Woche für mich getan haben, und sie hat sich nicht mal getraut, das Wort beten zu verwenden, was Sie da letzte Woche für mich getan haben, so etwas Wunderbares habe ich ja mein ganzes Leben noch nie erlebt. Und sie strahlte mit diesem befreiten, glücklichen Lächeln. Und dann sagte sie noch, Sie sind wirklich ein Menschenfreund. Und ihre Freundin und ihr Mann, die auch am Tisch saßen, strahlten genauso. Sie hatte ihnen offensichtlich davon erzählt. manche Fehler sind keine Fehler. Eine Freundin, der ich die Geschichte erzählt hatte, sagte, ja, Martin, manchmal gilt der Satz, dir geschehe, wie du geliebt hast. Natürlich erleben wir Enttäuschungen, wenn wir anfangen, diese Dinge zu üben und darin zu leben, denn wir verstehen so vieles nicht. Das ist tatsächlich ein Kontrollverlust, ein ästhetisch zugelassener Kontrollverlust. Aber klar ist auch, ohne Enttäuschungen und ohne Fehler werden wir die Kräfte nicht erlernen, die Gott uns lehrt. Ich habe durch die Erfahrung mit dieser Nachbarin etwas besser begriffen, dass es nicht ausreicht, wenn ich aus bloßem Pflichtgefühl für jemand bete, denn nicht unser Pflichtgefühl, sondern der Geist Gottes soll uns führen. Diesen Fingerzeig konnte ich wenige Tage später ausprobieren. Ich erhielt Besuch von einem älteren, sehr feinen und klugen Mann und seiner Frau. Er war Universitätsprofessor für systematische Theologie an einem der großen Lehrstühle Deutschlands. Und wir hatten uns immer wieder mal geschrieben, weil er meine Bücher mag und haben darüber geschrieben. Aber jetzt wollte er meine Werkstatt kennenlernen und so hat er mich besucht und freute sich sehr auf das Gespräch. Ich zeigte ihm die ganze Werkstatt und es war ein sehr starker, intensiver und herzlicher geistlicher Austausch, den wir hatten über geistliche Fragen. Am Ende, als ich ihm auch den Musikraum unter dem Dach zeigen wollte, merkte ich, dass es ihm fast unmöglich war, die Treppe hochzugehen. Er hatte offenbar zu starke Schmerzen. Da erkundigte ich mich leise bei seiner Frau, was los ist mit ihm. Und sie sagte, er hat seit fast 2 Jahren unerträgliche Rückenschmerzen und die Ärzte konnten ihm bislang nicht helfen. Er hat sich trotzdem hochgeschleppt in den Musikraum, war sehr erfüllt von diesem Raum, hat sich aber gleich hingesetzt. Wir hatten während unseres theologischen Gesprächs sogar über einige dieser Dinge der Exousia gesprochen, über die Exousia des Glaubens. Ich habe auch von ihm gelernt und wir haben über Heilung gesprochen. Wir haben viele von diesen Dingen gesprochen. Und darum war mein erster Reflex, soll ich ihn fragen, ob ich für ihn um Heilung beten soll? Ob ich für ihn um Heilung beten darf? Ich schaute aber innerlich fragend zum Himmel, aber ich spürte von Jesus ein fast schroffes Nein, frage ihn nicht. Darüber war ich sehr verwundert und ich habe es nicht getan. Wir verabschiedeten uns herzlich und er fuhr mit starken Schmerzen weg. 2 Tage später, beim Morgenspaziergang mit unserem Hund, kam auf einmal wie so ein Blitzeinschlag, ganz schwer und schmerzhaft und eindringlich in meinen Sinn, dass ich Jesus gefragt habe, Jesus, was ist es mit seinen Schmerzen? Und ich dachte wieder an ihn, was ist es mit seinen Rückenschmerzen? Da sah ich ein inneres Bild, das so erschütternd war und so klar war, dass es schien, dass die ganze biografische und seelische Ursache darin zu sehen war. Ich wusste, das ist der Grund für den Schmerz. Und im gleichen Moment war dieses, und das habe ich jetzt ein paar Mal kennengelernt, wie dieser Moment sich anfühlt, war dieses innere, fast triumphierende Lachen und ich wusste, der Schmerz wird kein Thema mehr sein. Der Schmerz wird kein Thema sein, denn dieser Mann wird es erkennen. Und dann habe ich, das genieße ich dann manchmal so ganz pathetisch kurz geprüft, in welche Himmelsrichtung er lebt, 400 Kilometer entfernt von mir. Und ich habe meinen Arm ausgestreckt in diese Richtung und gesagt, Schmerz, du musst jetzt weichen. Reiß dich aus und verschwinde in diesem Moment. Denn ich hatte das Gefühl, da ist was Wichtiges entlarvt. Ich ging mit großer Freude in die Werkstatt, schrieb ihm gleich eine E-Mail und schrieb ganz vorsichtig, ich hoffe, dass ich Ihnen mit dem, was ich jetzt schreiben möchte, nicht zu nahe trete. Aber es gibt Situationen, in denen sind wir passive Empfänger unserer Heilung. Es gibt auch andere Situationen, da sind wir aktiv an unserer Heilung beteiligt. Und ich glaube, das ist so eine Situation. Und dann beschrieb ich ihm das Bild, das ich gesehen hatte, worin ich die Ursache für diese unerträglichen Schmerzen sah. Am Abend, als er die E-Mail gelesen hatte, schrieb er mir zurück und er sagte, schrieb darin, Sie sind mir nicht zu nahe getreten, sondern Sie sind mit diesem Bild in das Innerste meines Lebens getreten. Nichts könnte treffender beschreiben, was bei mir in den letzten 20 Jahren war. Und er schrieb dann einiges, er hatte sehr tief verstanden, das Bild, er beschrieb das dann. Und dann sagte er, aber etwas anderes, Sie werden es kaum glauben, heute Morgen, heute früh, waren die Schmerzen mit einem Schlag weg. Nach all den Monaten, ich habe keine Schmerzen mehr. Und dann sagte er, wir könnten sicher nachforschen, zu welcher Zeit und Stunde das geschah, und würden feststellen, es war, wie es in den Evangelien heißt, in dem Moment, als sie das Bild sahen und für mich gebetet haben. Wir haben solch eine starke Berufung, mit der Gnade zusammenzuspielen. Das können wir nicht einfach an Gott wegdelegieren. Und wie Bettler bitten und betteln, dass er etwas tut. Denn der Glaube hat diese gewaltige Schöpfungswürde, diese geistige Kraft, dass er mit Gott und durch Gott wirksam wird. Es ist dieses verletzliche geistliche Zusammenspiel, ein geistiges Zusammenspiel, dass der Wille Gottes geschehen kann. Vieles, was in unserer Welt geschieht, ist nicht Gottes Wille. Gott mag über den Welten der Allmächtige sein, daran zweifle ich nicht. Aber das geht mich gar nichts an. Denn das, was ich mich zu fragen habe, die einzige Frage, die ich mir zu stellen habe, ist, auf welche Weise ist Gott in unserer Welt wirksam? Und die Antwort, die die Evangelien geben, sagt, in seiner Lammesnatur. Gott ist in seiner Lammesnatur gegenwärtig in unserer Welt. Diese Anwesenheit Gottes ist das Verletzbarste, was man in unserer Welt je verletzen kann. Nichts ist verletzbarer als dieses geistige Wechselspiel, das gedämpft, behindert, gestört, geschändet werden kann. Wie der Bogen die Saite berührt, wie der Geigenbogen die Saite berührt, das ist in dem Moment und dieser Punkt, wo der Bogen die Saite berührt, der verletzlichste Punkt. Und es ist der verletzlichste Moment. Aber gerade in diesem Moment entsteht die ganze Schönheit. Die Schönheit kommt aus der Verletzlichkeit. Dieses geistige Zusammenspiel, zu dem wir berufen sind, ist verletzlich. Und es ist gleichzeitig die Quelle aller Schönheit. Wir brauchen vielleicht sogar das Charisma der Verletzlichkeit, um zu bejahen, um wegzukommen von diesem ordinären, geistlosen Denken von der Allmacht Gottes. Die Frage ist, wie ist er gegenwärtig als das Lamm in der Lammesnatur hineingegeben, hineingeschaffen mit Erschaffung der Welt, als diese heilige Option, als dieses Zusammenspiel der Liebe. Wir müssen Gott nicht, und das hat mein Beten verändert, wir müssen Gott nicht überzeugen oder überreden, dieses oder jenes zu tun. Wir müssen Gott von nichts überzeugen. Wir müssen Gott zu nichts überreden. Er ist souverän. Die Liebe ist vollkommen. Die Liebe Gottes ist vollkommen. Sie muss nicht angereichert werden durch unser Gebet. Als würde Gott dann sagen, ah, das hat mein Herz jetzt berührt. Also bisher wollte ich es noch nicht tun, aber jetzt hast du mich so berührt durch dein Gebet, jetzt tue ich's. Die Liebe Gottes ist schon vollkommen. Sie muss nicht angereichert werden durch unser Gebet. Wir müssen Gott nicht überreden und nicht überzeugen. Wir brauchen die Bitte. Das hat andere Gründe. Darüber können wir reden. Seine Liebe ist vollkommen. Ich bin überzeugt, Gott tut in einem jeden Augenblick alles, was er tun kann. Da ist kein beleidigter Gott, sondern ein Leiden, wo immer wir nicht eins sind mit ihm. Das ist gesagt mit dem Wort aus dem Epheserbrief, betrübt nicht den Heiligen Geist. Das Wort betrübt, das hier steht, lypeo, ist das Wort, das auch verwendet wird, um den Geburtsschmerz der Frau zu beschreiben. Denn das Rettende und Heilende wird unter Schmerzen geboren. Ich glaube, das sollte der Sinn allen theologischen Denkens sein. Unsere Theologie sollte darin bestehen, Erfahrungen der Wahrheit in ihrer Feierlichkeit, Ernsthaftigkeit, Zartheit und Wildheit zu schützen. Darum weigere ich mich, die Wahrheit, mit der ich ringe, denkerisch zu zähmen, begrifflich zu töten und hernach dogmatisch auszustopfen. Seit ich so denke und lebe, frage ich nicht mehr, ist Gott jetzt da? Was für eine unglaublich banale Frage, was für ein banaler Satz, den man nur mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern die Frage, die dem Geschehen angemessen ist, ist eine andere. Ich frage, in welchem Ausmaß ist Gott jetzt da? Denn das Ausmaß kann zunehmen und es kann abnehmen. Und er wunderte sich über ihren Unglauben, heißt es bei Markus, und er wunderte sich über ihren Unglauben und konnte dort nicht eine einzige Tat tun. Darum dies Wort Jesu: Habt ihr noch immer keinen Glauben? Ich möchte am Ende zumindest eine Andeutung machen als Klangforscher und Physiker, die uns dabei helfen kann. Gerade die moderne Physik hilft heute zum Glauben. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde die klassische Physik, seit Aristoteles die klassische Wissenschaft, Newton-Descartesche Physik, Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Entdeckung der Quantenmechanik auf eine bis heute ehrfurchtsgebietende Weise erschüttert. Der geistlose Naturalismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts hielt es für überflüssig, den Glauben und die Religion überhaupt noch zu bekämpfen, wie es die altmodische Religionskritik im 19. Jahrhundert noch gemacht hatte. Man glaubte, das Phänomen der Religion werde sich von selbst erledigen. Denn durch den wissenschaftlichen Fortschritt werde es in einigen Jahren oder Jahrzehnten schlicht peinlich sein, an Gott zu glauben. Die griechischen Götter mussten auch nie abgeschafft werden. Die waren irgendwann einfach peinlich. Das ist für mich wie ein Augenzwinkern des Himmels, der sagte, das wollen wir doch mal sehen, wer oder was hier abgeschafft wird. Denn 30 Jahre später, infolge der Ära Max Plancks, musste man feststellen, der Materialismus hat seine Grundlage verloren. Denn die Quantenphysik legt nahe, Materie besteht im Kleinsten nicht aus Materie, sondern, so Hans-Peter Dürr, der große Heisenberg-Schüler und alternative Nobelpreisträger, sondern als eine geistige Struktur. Die Welt wird in jedem Augenblick durch ein geistiges Geschehen hervorgebracht. Sie wird geboren. Materie ist im Kleinsten nicht materiell. Hans-Peter Dürr nennt darum die kleinsten Teilchen die Passierchen. Es passiert. Max Planck hat viel über den Johannesprolog, das Wortwort Fleisch, geredet und gedacht und begriffen und hat gesagt, ich erkenne nur, was die Großen immer schon erkannt haben. Der Logos, der Fleisch wird, der Sinn, die geistige Struktur, die sich manifestiert. Alles ist durch ihn geschaffen und aus ihm geschaffen und nichts ist ohne ihn geworden. Diese geistige Struktur, die alles durchdringt und Leben hervorbringt. Wir sind geistige Wesen und es ist ein geistiges Recht, das wir haben, eine geistige Vollmacht. Innerhalb der Quantenphysik spricht man daher immer wieder von der Wirklichkeit als einem, toller Begriff, brodelnden Potenzialfeld. Die Wirklichkeit, alles was geschieht, ein brodelndes Potenzialfeld, in das wir hineingreifen können. Das hat eine beeindruckende Ähnlichkeit mit der Wolke der Herrlichkeit in der Tora, von der die rabbinische Tradition von jeher spricht und die sie als die Wolke der Möglichkeiten beschreibt. Diesen Begriff habe ich von Rabbi Baruch gelernt, der heute da ist und morgen zu uns sprechen wird. Was für eine Ähnlichkeit, das brodelnde Potenzialfeld der Quantenphysik, die Wolke der Möglichkeiten, die Heilige, die Wolke der Herrlichkeit. Das Herz des Menschen greift hinein und kommuniziert mit den verheißenen Möglichkeiten. Darum achte auf den Zustand deines Herzens, denn es bestimmt, was geschehen kann. Der Glaube ist so gesehen kein Standpunkt, den man einnimmt, sondern ein Zustand, der die Dinge möglich macht. Du darfst segnend und heilend hineinsprechen in die Wirklichkeit und mit den Möglichkeiten der brodelnden Gnade kommunizieren. Du darfst glauben. Glauben heißt erlauben. Man kann es nicht als Substantiv sagen. Ich habe große Probleme mit dem Wort Glauben, wenn es ein großes G hat. Da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, das hört sich nach einem Glaubenssystem, einem dogmatischen Lehrgerüst und Gebäude an. Glauben kann man nur mit einem kleinen G schreiben. Es ist ein Akt des Geistes, ist eine Aktion des Geistes, ein Verb. Durch ein Akt des Geistes, durch den Dinge geschehen, die ohne Glauben nicht geschehen. Ich möchte meinen Vortrag beenden mit einem kurzen Text. Ich lese es dann hier, habe ich noch. Das Schreiben ist in den letzten Jahren zu einer starken Konkurrenz für die Werkbank geworden. Es sind Momente der allergrößten Selbstvergessenheit, manchmal noch stärker sogar als im Geigenbauen. Ich schreibe nicht, weil ich mir irgendwas ausdenke. Übrigens, das mit der Spiegel-Bestsellerliste, es war ganz hinten dran, also hat nichts angeführt, also aber es war, hat mal dran gekratzt für kurze Zeit. Aber vielen Dank, das. Genau. Dieses Schreiben, die Momente der Selbstvergessenheit. Ich schreibe nicht, was ich mir ausdenke, sondern was ich höre und was ich sehe. Oft entsteht, das ist sonderbar, vielleicht kommt es durch den Geigenbau, oft entsteht der Klang und die Melodie des Satzes, bevor der Inhalt dazu kommt. Da höre ich den Satz, wie er klingen muss, und ich weiß noch gar nicht, wie er heißt. Und oft sehe ich einen geistigen Raum, in dem ich mich umsehen kann und den ich dann beschreiben kann. Manchmal beginnt es mit einem einzigen Satz, den ich aufschreiben muss, damit ich ihn nicht vergesse. Und am Ende des Satzes, wenn ich den Punkt mache, fließt es weiter. Und zwar geht eine Stunde oder zwei Stunden und die Hand ist fast nicht schnell genug. Aber das Schönste am Schreiben sind dann die Momente, wenn es stockt. Und ich merke, jetzt geht der Satz nicht weiter. Bis hierher habe ich nur geschrieben, was ich gehört, gesehen und gespürt habe. Jetzt könnte ich zwar weiterschreiben, aber das wäre nur der Verstand. Das wäre nur ausgedacht. Und dann halte ich inne, manchmal mitten im Satz, und genieße diese Stille, die einzig erfüllt ist von der Frage, wie geht es weiter? Dieses Schweigen und diese Stille, das ist das Allerschönste am Schreiben. Es ist die schweigende Liebe, das schweigende Beten, das betende Schreiben. Das ist ein beglückender Kontrollverlust, vielleicht das dritte Mal, wo ich heute von Kontrollverlust spreche, Kontrollverlust der Liebe, ohne den es keine Meisterschaft geben kann. So will ich meinen Vortrag mit einem Text beenden, den ich neulich geschrieben habe. Er ist abgedruckt in dem kleinen neuen Büchlein Herztöne, das kleine Buch, ein ganz kleines Buch, liegt auch draußen. Ich dachte, ich habe es hier, aber ich habe es auch. Und lese als Abschluss diesen Text. Die Verhandlung. Es entbrannte aber ein Streit unter den Jüngern, wer Christus sei. Da sprach das Auge: Christus ist das Licht. Er erscheint im Gleichnis und in Bildern. Ihre Einsicht erschüttert die Planken des Geistes, die Gedanken, die sich wehren. Ich sehe an, was Christus in mir bildet. Ich habe ihn angesehen. Der Fuß widersprach und sagte: Christus ist der Weg. Er ist die Bewegung des Lebens. Wir wissen nichts über ihn, es sei denn, dass wir den Weg mit ihm gehen. Darum spricht er: Folge mir nach. Der Mund aber sprach: Christus ist der Logos. Er stellt sich nur im Dialog heraus. Darum sind uns die Zunge und ein langer Atem gegeben. Er fragt: Was sagt ihr, wer ich sei? Christus gibt sich denen zu erkennen, deren Wort Rechenschaft gibt. Das Ohr aber widersprach dem Mund und sagte: Beginnt das höchste Gebot etwa mit dem Wort Rede? Nein, es heißt da Höre. Höre, Mensch. Hören ist keine Gabe, sondern ein Gebot. Wie eine Saite gespannt wird für ihren Klang, so sollen wir uns von Christus stimmen lassen, und wir werden merken, ob die Dinge, die durch uns geschehen, stimmig sind. Ein ungestimmtes Herz ist wie ein verstopftes Ohr. Darum sagt das Gebot: Höre, sei gespannt, lass dich stimmen, und du wirst die Stimme dessen hören, dem du angehörst. Das alles ist in dem Wort gesagt: Meine Schafe hören meine Stimme. Da sprach der Durst: Er ist der Älteste und wohl auch Stärkste unter allen Jüngern. Christus ist die Quelle des Lebens. Ich schöpfe aus ihm. Die Schöpfung hätte nicht den Schmerz des Durstes hervorgebracht, wäre da kein Wasser, von dem wir leben. Weist nicht der Schmerz auf das hin, was uns stillen soll? Darum heißt es, meine Seele dürstet nach Gott. Ist nicht der Durst die unbestechlichste aller Kräfte, die uns sagt, was uns segnen, stillen und erfüllen kann? Nur der Durst weiß, wovon wir leben. Er gibt Zeugnis vom Wasser, das ihn erschuf. Dem pflichteten sie alle bei, und das Auge sprach, ich wurde vom Licht erschaffen. Denn gäbe es kein Licht, so hätte die Schöpfung gewiss kein Auge hervorgebracht. Es wäre unnütz und dumm. Und das Ohr sprach, ich wurde vom Schall erschaffen. Und der Fuß sprach, ich wurde von der Bewegung erschaffen. Und es war, als würden sie in einen Spiegel blicken, als sie sich fragten, wurde nicht in gleicher Weise die Sehnsucht als Antwort auf den Ewigen erschaffen? Bezeugt nicht die Sehnsucht nach Sinn den Sinn, der die Sehnsucht erschuf? Hat nicht das lebendige Wasser den Durst nach Leben hervorgebracht? Und sie erkannten, dass die Liebe erschuf, was sie lieben kann. Und so lauschten sie dem Echo auf diesen Schöpfungsakt. Und sie erkannten sich als die Geliebten. Da unterbrach ein Jünger, der bis dahin unruhig geschwiegen hatte, das ganze Geschehen. Es war die Hand, die nun sprach, ihr Mystiker, kommt ins Handeln, übt, was Christus euch sagt, dann werdet ihr wissen, wer er ist. Wie wollt ihr erkennen, was ihr nicht wagt? Was wollt ihr je begreifen, wenn ihr nicht tut, was ihr begriffen habt? Man kann Kräfte nur wahrnehmen, wenn sie wirksam sind. Seine Kraft bewegt uns, sie formt uns, so gibt sie sich zu erkennen. Was aber soll seine Kraft tun, wenn ihr euch nicht formen lasst? Sie würde euch brechen. Darum, so fuhr die Hand fort, entzieht sie sich denen, die sich nicht zum Handeln bewegen lassen. Wie häufig aber sind zur rechten Zeit die rechten Dinge geschehen. Darum heißt es, Christus ist eure Gerechtigkeit. Ihr werdet Christus nur erkennen, wenn er durch euch handeln kann. Nach einem betroffenen Schweigen meldete sich eine bis dahin ungehörte Stimme zu Wort. Es war der Gaumen, der sprach, Christus ist der Weinstock. Ich kenne seinen Geschmack. Es ist der Geschmack der Schönheit. Wir erkennen die Dinge nur in dem Maße, in dem wir für sie danken. Der Dank ist die Verkostung des Lebens. Da widersprach die Seele und sagte, ich habe ihn nicht nur in Schönheit, sondern mehr noch im Leid erkannt. Denn ich kenne die widrigen Zeiten der Niedergeschlagenheit und der Erschütterung. Die Schönheit mag der Zugang zur Herrlichkeit sein, aber das Leid führt in die Tiefen der schmerzhaften Gotteserfahrung. Christus ist die Auferstehung und das Leben. Ich habe Christus erkannt, denn ich lebe. Und im Wissen um ihre Wunden sprach sie von den Wundern der Heilung und sagte, Christus ist der Heiland, der mir geboren ist. Wie könnt ihr Heilsames erkennen und Stärkendes erfahren, wenn ihr nicht wisst, was es heißt, verwundet und geschwächt zu sein? Und leise wiederholte sie das Wort, er ist die Auferstehung und das Leben. Nun sprach auch die Stille. Ich bin schmächtig und unnütz unter euch mächtigen Stimmen, aber nach dieser Rede fasse ich Mut und breche mein Schweigen. Ich sehe weder mein Wirken noch meine Macht, aber ich weiß, was es heißt, in der Liebe des Himmels zu ruhen. Was kann die Ewigkeit euch Gutes tun, wenn ihr euch nicht von ihr stillen lasst? Heißt es nicht darum, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin? Da sprach das Herz, ihr könnt wohl vieles verstehen, aber ihr werdet nur das erkennen, was ihr von Herzen liebt. Christus kann nur mit dem Herzen erkannt werden. Darum heißt es, Du sollst den Ewigen, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und all deiner Kraft. Einzig eure Liebe ist die Glut, die sich im Hauch des Gottesgeistes zum Feuer eurer Gotteserkenntnis entfacht. Darum heißt es, ich bin ein heiliges Feuer. Habt ihr kein brennendes Herz, was wollt ihr je erkennen? Da sprach das Senfkorn große Vertrauen, das klein an Gestalt, aber groß an Verheißung war. Christus ist unser Meister. Er lehrt uns, gib auf zu wissen, wie es geht, und lass meine Gnade dein Werkzeug sein. Nur Mut, wage zu tun, was sie tut. Sei bereit, wecke Tote auf, wenn das Wunder der Gnade dein Wort vom Zweifel befreit. Da fragte der Glaube, und wie ist es mit mir? Das Auge antwortete und sprach, lass deine Augen Gottes Augen sein. Und der Mund ergänzte, lass ihn sprechen, wenn du sprichst. Denn er hat dir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass du mit den Müden sprichst zur rechten Zeit. Und das Ohr sprach, er weckt dir das Ohr, dass du hörst, wie Jünger hören. Und die Seele sprach, vergiss nicht, du bist ein Gottesklang. Darum heißt es, alles ist möglich dem, der da glaubt. Denn der Glaube ist das Instrument, das das Spiel des Meisters erlaubt. Spiele deinen Glauben in seinem Spiel. Als letzter Jünger, was eine große Ausnahme und fast schon ein Wunder war, meldete sich auch der Verstand zu Wort und sagte, Christus ist der gute Hirte. Wie oft habe ich mich in meinen Gedanken verirrt und in meinen Fragen mich aufgerieben. Am Ende aber wurde ich von einer Gotteserkenntnis aufgehoben und zurückgebracht. So habe ich Christus auf eine Weise verstanden, die ich in mir selbst nicht finden kann. Finden heißt, von ihm gefunden werden. Suchen heißt, sich von ihm aufsuchen lassen. Wie liebe ich die Gewalt seiner Offenbarungen, denen ich nachgebe, wenn mein Denken ruht. Wenn meine Liebe bei Verstand ist, dann höre ich sie beten, überwältige mich, denn deine Gedanken sind nicht meine Gedanken und meine Wege sind nicht deine Wege. Und als ich erwachte, erkannte ich, wir alle sind einander heilige Gaben, weil derer so viele sind, hat Christus nicht nur einmal Ich Bin gesagt. Vielen Dank.
Fragerunde ist eröffnet.
Okay, Martin, ich habe bei deinem Vortrag rausgehört und würde dich bitten, dass du dazu noch was sagst. Das Verhältnis von Meisterschaft und Perfektionismus, das ist eben nicht dasselbe. Also Stichwort Kontrollverlust. Dass du das nochmal kurz rausarbeitest, weil das scheint mir wichtig zu sein.
Ja, das ist tatsächlich das entscheidende Stichwort, so könnte ich es nennen, ein ästhetisch zugelassener Kontrollverlust. Also es ist kein Kontrollverlust aus Angst. Also die Kontrolle zu verlieren löst Angst aus. Aber was passiert, die Art von Kontrollverlust im Geigenbauen ist das, was ich beschrieben habe, das Werkzeug für die Hand, das ist fast eine Art von Sucht in dem Moment oder Trance, hineingenommen zu werden in die entstehende Schönheit, dann verliere ich die Kontrolle fast aus Versehen, weil ich merke, es wird stimmig, es wird richtig, es wird gut. Also das nicht kaputt zu machen durch einen künstlichen Gedanken, das ist dann die Kunst. Also das ist ja auch das Geheimnis, die Handschrift. Warum jeder wirklich gute Geigenbauer hat seine Handschrift, seinen Klang. Wenn ich eine fremde Geige kriege, zum Teil die wunderschön ist, kann das sein, ich schaue die an und sage, das bin nicht ich, das hat nichts mit mir zu tun. Ich könnte so nicht bauen, ist auch nicht mein Klang, weil jeder seine Art hat, wie er das stimmig findet, was passiert. Das ist das eigentliche Geheimnis, warum dann jeder, ich versuche immer alles mal jetzt mal wieder ganz anders zu machen. Und dann kommen manche Kunden, die spielen seit 15 Jahren eine Geige von mir und ich sage, spiel die mal, jetzt habe ich was ganz Tolles, anderes. Und dann spielt er die Geige, lächelt mich an und sagt, ist wieder eine typische Schleske. Dann sage ich, hä? Also das heißt, es passiert, weil eine eigene Handschrift da ist, die ich zulassen muss. Und zu kontrollieren heißt, ist ein künstliches Konstrukt aus was zu machen, was in einer natürlichen Weise entstehen muss. Deswegen ist das eigentliche Geheimnis im Geigenbau nicht das, was ich nicht sagen will, sondern was ich nicht sagen kann. Ich glaube, warum meine Geigen klingen, weiß ich nicht. Im Tiefsten weiß ich nicht. Ich habe schon ein paar Dinge gelernt, habe auch Physik studiert und probiere manches aus, aber das reicht nicht. Also wegzukommen von diesem zwanghaften, ich muss alles wissen und ich muss alles kontrollieren, das geht nicht.
Danke.
Lieber Martin, da möchte ich direkt anschließen. Mhm. Also dein Vortrag war für mich heiliger Boden. Ich konnte so schnell nicht schreiben. Und ich muss das nächste Buch jetzt abwarten. Das ist schwer, schwer für mich. Für mich wäre es eine ganz hilfreiche Sache, wenn du nochmal beschreiben könntest, wie du in den Kontrollverlust dich begibst. Wie du das zulassen kannst. Braucht es Stille? Wie viel Stille braucht es? Meditierst du oder wie machst du das?
Also das Wesentliche in diesen Phasen, Kontrollverlust ist Vertrauen. Ohne das geht's nicht. Also wenn Gedanken der Unruhe kommen, der Beunruhigung, der Befürchtung, der Ängstlichkeiten, wenn ich weiß, oh, übermorgen kommt diese Kundin und die ist so schwierig und die ist so unzufrieden ständig und auch mit meinen, es liegt's wieder an meiner Geige, in Wirklichkeit stimmt bei ihr was nicht. Also das, also da kann man schon zum Teil, also ich habe nicht gewusst, was es heißt, mit Musikern zusammenzuarbeiten als Kunden. Gott sei Dank, sonst hätte ich vielleicht das nicht gemacht. Aber ich verstehe es auch tatsächlich gut, weil ich habe 15 Jahre gebraucht, diese Unzufriedenheit zu akzeptieren, ohne die es nicht geht. Und ich war die ersten vielleicht 15 Jahre von meinem Geigenbau sehr unglücklich und in Unruhe über diese Unzufriedenheit und da habe ich gemerkt, es geht nur so, weil wirklich Musiker zu sein ist genau das Gleiche. Es ist ein ästhetisch zugelassener Kontrollverlust in dem Moment, wo es richtig wird. Das heißt nicht, dass ich nicht unglaublich viel übe, Fingerübungen, sorgfältig mir Gedanken mache, meine Etüden, also bis das alles mechanisch funktioniert, das ist unglaublich harte Arbeit, aber dann, wenn es geschieht und wenn es richtig wird, in dem Moment heißt es nicht Geige arbeiten, sondern Geige spielen. Dann spielt die Geige mit dem Musiker. Also ich werde gespielt als Musiker. In dem Moment werde ich selbst zum Instrument und dann ist es Musik. Solange ich noch eine Maschine habe, die ich bedienen muss und ich quäle mich durch diese schwere Literatur und all die Noten, ist es nicht Musik, sondern eigentlich ist es genau das Gleiche. Die Geige spielt den Musiker, dann ist es gut. Das Werkzeug für die Hand, dann ist es gut. Wenn aber das nicht mehr passiert, weil an der Geige was nicht richtig stimmt, entsteht so eine Unzufriedenheit. Das ist dann wie, du hast aufgehört zu fliegen und stürzt ab. Und dann werden sie wieder zu Instrumentalisten. Und das ist so schlimm, wenn ein Musiker herkommt und sagt, mit dieser Geige, die nervt, ist nicht mehr die Einheit mit mir. Wenn ich das selber dann diese Ansprüche spüre, dass ich so belastet werde von diesen Anforderungen, Ansprüchen und unruhig werde, dann lasse ich das Werkzeug liegen und gehe hoch in diese kleine Dachkapelle, das sind nur 4 Quadratmeter, also im obersten Raum der Dachspitz und lasse mich da nieder, das ist ein kleines Dachfenster mit dem Licht von oben. Also ich liebe Ritus. Den Gebetsort und ja, dann die Hände zu öffnen und zu sagen, ich kann es nicht machen. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich weiß nicht, was der Geige fehlt. Ich weiß nicht, was der Frau fehlt. Ich kann es nicht machen und dann eigentlich still zu halten. So ist meine Art. Also, und zu sagen, ich lasse mich durchfluten neu. Und nur wenn wir im Vertrauen sind, kann das Richtige passieren. Also es lohnt sich nicht, an irgendwas zu arbeiten, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist. Und ich meine damit das Mir-Vertrauen. Also Gott hat keine Freude dran, wenn wir das mangelnde Selbstvertrauen ersetzen durch Glauben. Und wenn wir sagen, nee, mit mir habe ich Probleme, aber ich glaube an Gott und er ist toll. Sagt er, so ist es nicht gemeint. Das ehrt mich zwar, dass du mich toll findest, aber er hat eigentlich eine ganz tiefe Freude, wenn wir Selbstvertrauen haben. Also wenn wir sagen, wir vertrauen dem, dass es uns geschenkt wird, nur dann bin ich in meinen Fingern, nur dann bin ich in meinen Ohren. Und die Selbstvertrauen zu schützen, das ist genau das Gleiche wie diese Exousia, die Vollmacht des Glaubens zu schützen. Was greift das Selbstvertrauen an? Entwertung. Das Selbstvertrauen, mein Wert ist in Gefahr, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, viele Dinge oder finanzielle, die droht mir dann sogar, das spricht sich rum, wenn das nicht gut ist. Also so eine Art, da kommen dann irgendwelche fremden Kräfte. Also sich selbst zu vertrauen und dadurch Zugang zur eigenen Weisheit zu haben. Also wir sollen nicht das mangelnde Selbstvertrauen ersetzen durch Glauben, sondern uns von Gott schenken lassen, dass er sagt, ich bin in deinen Händen. Ich führe dich. Vertraue deinen Händen. Manchmal, das ist dann noch eine andere Steigerung von diesem Kontrollverlust, ist dann tatsächlich manchmal das Gefühl gewesen, während dem Arbeiten sogar, sind nicht mehr meine Hände. Also dann zu merken, jetzt ist eine andere Führung, jetzt und die Hände hören auf und ich sage, warum, müssen doch noch 3/10, nein, müssen nicht. Der Klang, den dieser Mann braucht, wird jetzt entstehen, hör auf. Also das ist dann Inspiration, aber Intuition und Inspiration beruhen beide ganz tief auf Vertrauen. Und das soll jeder für sich lernen, was ihn angreift, was das Vertrauen raubt. Und sich davon zu trennen, zu lösen.
Ja. Danke. Ja, ich möchte da auch mal eine Frage stellen. Ich bin zum ersten Mal heute hier. Das klingt ein bisschen gut. Und kann das auch sein, dass das die Heiligkeit eigentlich ist? Ich bin Malerin und ich kenne diesen Prozess des Schaffens. Also dieses, was du so schön erklärt hast, ich bin kein Instrumentenbauerin, aber dieses Schaffen, dieses Freimachen, kann das sein, dass man den Beruf ausführt, du jetzt Geigenbauer, ich Malerin, und dahinter steht, Christ. Also ich meine, als Christ sieht man die Dinge anders. Als Christ ist man dankbar, öffnet sein Herz und da kommt etwas, also mir geht es so vor der Leinwand, das ist ein Prozess der Art, ist vielleicht ein großes Wort, aber Heiligkeit. Ich drehe zurück und ich staune. Hat das irgendwie eine Beziehung mit dem, was du gesagt hast? Also ich würde nicht Kontrollverlust sagen, sondern ich würde sagen Vergessenheit und Dankbarkeit. Mhm. Aber das kann ich ja später sagen, wenn es geschehen ist.
Ja.
Also Kontrollverlust ist für mich ein hartes Wort, also so bestimmen, so. Ich kann das mit dem Wort, es ist schwierig für mich. Aber mit Heiligkeit, mit Dankbarkeit, also das, könnte man da
ja, irgendwie was. Ja, das ist sicher richtig. Das ist auch das Ziel, ist die Dankbarkeit, aber der Weg dahin, geht durch Schmerzen. Und deswegen sage ich sehr bewusst dieses harte Wort Kontrollverlust, weil es ist richtig unangenehm, dahin zu kommen. Also das ist entstanden, ist es durch Ohnmachtsgefühle. Solange ich selber noch da bin und mich, also das ist nicht gemeint mit dieser Art von, ist ein ganz wichtiger Unterschied zwischen Selbstvertrauen und Selbstgefälligkeit. Also solange ich noch mein, ich kann's und wie wunderbar und wie toll bin ich doch. Bin ich nur in diesem Modus von Selbstgefälligkeit und Stolz. Und dann, das wird mir aus der Hand genommen durch diese Überforderung und durch die Ohnmacht. Und zu merken, nein, die wirklich wichtigen Dinge können uns nur überfordern, weil wir sie nicht mehr machen und kontrollieren. Also dieses Gleichnis von der selbstwachsenden Saat, denn von selbst bringt der Halm die Ehre und die Frucht. Und es geschieht über Nacht und er weiß nicht wie. Sagt Jesus. Also ich weiß nicht wie. Und es geschieht über Nacht. Und es geschieht von selbst, heißt es in dem Gleichnis. Aber wie komme ich dahin? Nur indem ich begreife, ich kann das nicht erzwingen, ich kann es nicht machen. Und es geht aber nicht so rein süßlich durch eine intellektuelle Einsicht, das kannst du nicht machen, sondern es geht knallhart, indem du dich überfordert fühlst. Und das ist sehr unangenehm und sehr viel Unzufriedenheit. Also deswegen meine ich, der Weg dahin, durch diese Überforderung so massiv zu spüren, das kann auch finanzieller Druck sein, das kann auch ein Problem an den Instrumenten sein, das kann was sein, was anders ist, als ich es wollte. Das ist eine wirkliche Überforderung und schmerzhaft. Und dann ist wie eine Weggabelung die Frage, ob diese Überforderung in eine Art von Aggression führt. Denn Überforderung führt eigentlich zur Aggression. Ich wehre mich, ich verteidige mich gegen den Angriff. Oder ins Vertrauen. Also deswegen kommt es aus einer Überforderung. Und die Überforderung zu bejahen, glücklich zu bejahen, ja, ich bin überfordert, ich lasse mir es aber jetzt schenken in dieser Überforderung, das ist dann Vertrauen. Und das ist ein anderer Modus, in dem wir dann leben. Da haben wir längst das sichere Land verlassen.
Danke. Martin, thank you so much. What a long journey you have come on with the rod and with yourself. Thank you for the grace of delivery and the truth, the content of what you shared. It's huge, huge. My question is one that a lot of artists have to deal with, maybe others too, maybe all of humanity has to deal with, but artists particularly, and I think Schauspieler, actors, performers particularly, and that is how you distinguish, differentiate, discern the difference between... Yeah, let me put it like this. If the great artist is making a Stradivarius of all of us, and we on the journey of that, how do we distinguish between the bad nerves that cripple us and good nerves that are necessary to make that journey?
Ja, schwere Frage, wie man zwischen guten und schlechten Noten unterscheidet. Eine wichtige Unterscheidung vielleicht, die mein Geigenlehrer, ein sehr begnadeter Ungar, Attila Balog, mir damals gesagt hat, natürlich, das macht jeder gute Lehrer, ist, es ist ein Unterschied zwischen falschen Noten und fremden Noten. Also ich kann die richtige Note falsch spielen und ich kann eine falsche Note spielen. Eine falsche Note ist eine fremde Note, die gehört da nicht hin. Damit entfremde ich das Stück. Die falsche Note heißt, ich habe das eigene gespielt, wie ich es tun soll in meinem Leben, aber habe nicht richtig geübt.
Stolz?
Stolz, Angst, Sorgen, Rechthaberei. Es gibt, vielleicht wird Rabbi Baruch darüber noch reden, wenn er über die Schechina redet. Ich weiß nicht, ob das ein Thema sein wird, sein kann. Da habe ich sehr viel gelernt von ihm. Schechina, auch die Herrlichkeit Gottes. Im Neuen Testament könnte man es mit anderen Worten das Gleiche sagen, wenn Paulus dieses große Wort verwendet, den Geist dämpft nicht. Das lässt sich dämpfen, also wozu wir berufen sind. Und die Bergpredigt verstehe ich so, Jesus sagt 9 Dinge, die uns verstimmen, die uns rausbringen aus unseren richtigen Noten, die verhindern, dass der Geist Gottes nahe an uns ankommen kann. Angst ist dabei, Habgier, Rechthaberei,
und
Sorgen.
Ich mache einen Cliffhanger. Es wird noch in den Spielräumen einen intensiveren Austausch geben. Dann kommen dann die anderen 6.
Ja. Sehr, sehr gut, sehr gut. Also es gibt viele Gründe, warum falsche Noten entstehen. Und das ist dann nicht schön. Es gibt auch Gründe, warum das Instrument verstimmt ist, das wir sind. Dann kann alles richtig sein, was ich spiele, und alles klingt entsetzlich, weil ich nicht gestimmt habe, weil ich selber nicht gestimmt bin. Also darüber sich Gedanken zu machen. Die fremden Noten sind was anderes. Fremde Noten heißt, ich spiele zwar eine richtige Note, die ist Intonation ist richtig, aber sie gehört hier nicht hin. Und das ist gefährlich. Das heißt, ich springe rein in eine fremde Berufung und meine, ich muss was anderes. Also das hat damit zu tun, ich spiele nicht mein Stück. Ich spiele das, was gar nicht zu mir gehört. Und das sollte man bleiben lassen. Dann braucht man Freunde, die sagen, das passt nicht zu dir. Das bist du nicht. Also.
Danke. Wir haben jetzt noch 3 Wortmeldungen.
Genau.
Die Liste ist jetzt geschlossen. Bitte ganz kurz und knapp.
Habe ich das richtig verstanden? In der Physik ist das bewiesen, dass die Materie aus dem Geist kommt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist das ist das, was Hans-Peter Dürr in seinen Schriften, auch die Wissenschaft redet nur in Gleichnissen, eins seiner Bücher und viele anderen Bücher, nahelegt. Ich würde sagen, da sind wir sicher noch ganz am Anfang. Und ich glaube, so wie wir heute lächeln über manches, was die Wissenschaft vor 500 Jahren gesagt hat und allein der Wechsel vom geozentrischen Weltbild zum heliozentrischen Weltbild und gesagt haben, haben die tatsächlich das nicht gewusst. Und wir lächeln immer so ein bisschen über die Menschen und über die Wissenschaft vor vielen Jahrhunderten und sollten das nur tun, wenn wir bereit sein sind, uns zumindest vorzustellen, dass die Menschen in 500 Jahren auch über uns lächeln werden. Und das wird sicher, das, was die Quantenphysik hat, ist mit Max Planck Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen hat zu erkennen, ist noch überhaupt weder physikalisch, da ist eine komplette Verunsicherung da. Die Physik weiß viel weniger als im 19. Jahrhundert, weil sie plötzlich gemerkt hat, wie wenig sie weiß. Es ist philosophisch nicht aufgearbeitet, die Quantenphysik ist theologisch nicht aufgearbeitet. Hans-Peter Dürr war einer der wenigen, der angefangen hat, die Konsequenzen zu zeigen, die die Quantenmechanik hat.
Eben, das wäre ja eigentlich die Schlüsselfrage des Glaubens überhaupt. Also es wird ja vorwiegend angenommen, dass der Geist aus der Materie kommt, aber von der Bibel her, vom Glauben her, ist es ja genau andersrum. Also die Materie kommt ja aus dem Geist.
Ja, als Manifestierung von geistiger Struktur. Genau.
Also nochmal vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Du hast mir an so vielen Punkten aus der Seele gesprochen. Meine Sache ist folgende. Ich bin ja selbst mein Instrument als Sänger. Mhm. Und ich kenne diesen Flow oder dieses Gefühl, neben mir zu stehen und geschehen zu lassen, vor allen Dingen in der freien Improvisation. Wenn ich mich wirklich im Fall befinde und in der Situation im Moment agiere. Es gibt aber auch, und das fühlt sich an wie Gebet, ne? Also das ist eher Trance oder, Trance ist ein falscher Ausdruck, aber das ist Gebet. Es gibt aber die Zeiten, wo die Beziehung nicht mehr da ist, wo Gott schweigt. Also wie Meister Eckhart ja sagt, diese dunkle Nacht der Seele, die gibt's ja auch. Die gibt's ja auch innerhalb der Arbeit. Wie gehst du damit um? Wie gehst du mit dem Schweigen um, wenn Gott eben nichts sagt? Wenn er dir nicht die Hand führt. Hast du diese Phasen? Dauern die lange? Also, Entschuldigung, aber ja. Ist jetzt sehr... Entschuldigung. Michaela und ihre Fragen. Man kennt mich ja schon.
Ja. Also die finstere Nacht der Seele, was vor allem Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz reden, ist was sehr Schmerzhaftes für den Glauben. Und was unendlich Gesundes. Also Johannes vom Kreuz müssten wir mehr lesen. Das ist nicht bedrohlich, es ist nur schmerzhaft. Er sagt nämlich, Gott schweigt und Gott entzieht sich, wenn du anfängst, ihn mit deinem Glauben zu verwechseln. Also wenn du so genau weißt, wer und wie Gott ist, dann wird er eventuell durch sein Schweigen und durch das, was als finstere Nacht der Seele empfunden wird, zeigen, du machst mich zu deinem Du formst mich zu deinem Gott. Ich bin mehr als dein Glaube. Das, was bei mir passiert ist seit 2 Jahren durch diese Erfahrung der jungen Generation, wo ich erschüttert werde und bin. Ich bin es immer noch. Es kommen ja viele Fragen dadurch auf. Wenn plötzlich die Vollmachten des Glaubens klar werden, kommen ja viele Fragen dazu. Warum passiert dann Heilung nicht immer? Wie finde ich den Schalter? Habe ich den Schalter jetzt nicht angemacht? Was ist jetzt mit meinem Glauben? Viele, viele Fragen. Da sollten wir auch noch intensiv drüber reden. Da ringe ich mit Gott seit diesen 2 Jahren. Aber ich kenne nicht so sehr dieses Schweigen, sondern mehr dieses, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Also ich glaube, Gott erlebt einen sehr kämpferischen Menschen mit mir, dass ich sage, nein, ich ergebe mich nicht einfach. Also ich bin nicht jemand, der sagt Kismet, ja, wie im Islam, es kommt, wie es kommt. Nein, es kommt nicht, wie es kommt. Ich kämpfe mit dir. Also an der Stelle bin ich Israel am Jabok und ich kämpfe wie Jakob und ich sage, nein, ich lasse dich nicht los. Und manchmal rührt es die Gnade, dass ich sage, nein, so nicht. Also daran freut sich Gott. Also ich glaube, wir dürfen auch in vielen Phasen mehr von Gott erwarten, mehr kämpfen, mehr ringen, mehr sagen, warum schweigst du? Und hören lernen. Und manchmal sagt er, ja, ich brauche Zeit mit dir. Ich brülle nicht hinein in deine Unruhe. Gott schweigt auch. Es gibt eine Art von Unruhe, wo er sagt, nein, in dir sind so viele laute Stimmen, die ich höre. du bist gar nicht gestillt, du bist gar nicht still. Und er brüllt nicht über die lauten Stimmen in mir hinweg, sondern er sagt, kümmere dich erstmal um deine inneren Kinder. Kümmere dich mal um das ganze Gequengel in dir, um das Ganze, was ständig so laut in dir ist. Und dann ist es wie die ganzen kleinen Kinder der Seele, denen wir gar nicht zugehört haben, vor lauter, ich will hier lang. Und dann wenden wir uns unserer eigenen Seele zu und den Kindern der Seele. Da braucht man nur die Psalmen lesen. Wie viel Gespräch mit der eigenen Seele sind die Psalmen? Das ist eine gewaltige Schule der Seelenführung. Und dann werden diese Kinder... Warum bist du so unruhig in mir? Also ich frage dann und ich höre. Und dann irgendwann sind es wie kleine Kinder, die sagen, endlich hat die Mutter, hat der Vater zugehört und sie schlafen ein und sind glücklich. Und da habe ich meine Seele gestillt. Und wenn die Seele still geworden ist, gestillt tatsächlich, dann wird Gott sagen, so, und jetzt hast du Zeit mit mir. Also da will er uns vielleicht viel mehr ernst nehmen, in unsere Aufgabe, unsere Seele zu führen, bis er anfängt, zu reden, da brüllt er nicht drüber hinweg. Und das ist eine Kultur. Wenn ich das selten mache, ja, dann höre ich auch sehr viel, wenn ich einen Monat lang mich nicht um all das gekümmert habe. Aber wenn ich täglich diese Kultur kenne, wenn ich sogar merke an der Werkbank, jetzt brauche ich 5 Minuten Stille, wenn ich in dem lebe, dann ist es nicht so lang der Weg in diese Stille. Da könnte man viel, viel mehr noch sagen, auch zu diesem, was es heißt, meine Seele ist still zu Gott. Darüber würde ich gern Stunden reden, was das bedeutet. Meine Seele ist still.
Nächstes Jahr gibt es wieder eine Tagung. Genau. Danke. Letzte kurze Frage.
Vielleicht noch eine kurze Ergänzung zum Kontrollverlust. Thomas von Aquin sprach hier von komplementären Eigenschaften. Er sagte also, Selbstbewusstsein oder wie es in der Sprache des Mittelalters hieß, Hochgemutheit. Hochgemutheit ohne Demut führt zu Stolz. Mhm. Ja, und Demut ohne Hochgemutheit führt zu Unterwürfigkeit.
Mhm. Sehr gut. Ja, stark, ja. Mhm. Harmonie der Gegensätze. Ja, genau.
Mhm. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Vielen Dank, Martin. Vielen Dank an euch für die wunderbare...